Herzlich willkommen zum Podcast der Schauspielbühnen in Stuttgart. Warum das Theater? Mein Name ist Axel Preuß. Ich bin seit 2018 Intendant an den Schauspielbühnen, zu denen die Komödie im Markwart und das alte Schauspielhaus in der Kleinen Königstraße gehört. In lockeren Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern werfen unsere Podcasts einen spannenden Blick hinter die Kulissen unserer Theater. Lernen Sie dabei die Menschen kennen, die für Sie, unser Publikum, Abend für Abend auf der Bühne stehen. Heute freue ich mich auf das Gespräch mit der Regisseurin, Sprecherin und Dozentin Lisa Wildmann. Unser Publikum kennt Lisa Wildmann aber vor allem als großartige Schauspielerin. Zurzeit steht sie in dem Psychokrimi Falsche Schlange auf der Bühne des alten Schauspielhauses. Herzlich willkommen, Lisa Wildmann.
Hallo, ich freue mich sehr.
Schön, dass du heute bei uns bist.
Ja.
Du darfst ja heute Abend noch auf die Bühne gehen.
Genau.
Und ihr seid zu dritt.
Genau.
Ist das aufregender, wenn man ein kleines Ensemble ist, als wenn man ein großes Ensemble ist?
Man schultert mehr Verantwortung, würde ich sagen. Wenn die Verantwortung sich auf mehrere Schultern verteilt, also man muss natürlich immer seine 100% geben, aber wenn du zu zweit auf der Bühne bist und eine große Szene hast, dann kannst du dir keinen Moment leisten, wo du locker bist oder nicht ganz in der Spannung oder so.
Ja. Aber wir sprechen ja vielleicht auch noch über deine andere Arbeit, die schon seit 2022 am alten Schauspielhaus zu sehen ist, Angst, wo du ganz alleine mit dem Publikum und einem Text viel Verantwortung schulterst. Also davor scheinst du ja keine Angst zu haben.
Nein, ganz im Gegenteil. Und ich muss auch sagen, dass ich auch, also neben kleinen Besetzungen auch sehr liebe, mit einem großen Ensemble zu arbeiten, weil das etwas ist, was am Theater ganz besonders ist. Also ein Shakespeare zu machen, wo viele Spieler oder den Kafka oder den Schiller, den ich gemacht habe am Haus, das ist schon toll.
Die Titel oder die Stücke, die du erwähnt hast, das war zum einen Wilhelm Tell,
genau,
von Schiller in der Regie von Klaus Hämmerle, und zum anderen war das der Kafka, der Verschollene, auch bekannt unter dem Romanfragmenttitel Amerika, ne?
Genau.
In der Regie von Katja Baumann. Ja, das waren größere Ensembles. Was ist denn der Unterschied, wenn du mit einem kleinen Ensemble, wie jetzt, seid ihr drei Frauen, drei Spielerinnen, und gegenüber einem zehnköpfigen Ensemble wie bei Wilhelm Tell? Also was genau macht den Unterschied und den unterschiedlichen Reiz für dich darin aus?
Also jetzt bei Falsche Schlange, was ich jetzt spiele, wo wir zu dritt sind, da ist es ja sehr protagonistisch. Also Sabine und ich, Sabine Dotzer, meine Kollegin, die meine Schwester spielt, und ich sind ja praktisch den ganzen Abend auf der Bühne, und Bianca hat auch drei sehr wichtige Szenen, Bianca Spiegel. Aber also ich verlasse die Bühne nicht. Ich beginne mit der ersten Szene und bis zum Schluss bin ich da.
Aber das ist doch das, was eine Schauspielerin eigentlich liebt, oder
das
nicht?
Das ist großartig, ja. Und jetzt bei Wilhelm Tell, da ich jetzt nicht die Titelrolle gespielt habe, hatte ich da verschiedene Aufgaben. Also ich habe mehrere Figuren gespielt. Da liegt der Reiz natürlich in der Verwandlung und im schnellen Schalten, also dass man mehrere kleinere Aufgaben leistet und dass man natürlich auch die Verantwortung und die Disziplin haben muss, zu sagen oder zu spüren, wie verläuft der Abend, auch wenn ich jetzt im Umzug bin, also mich umziehe gerade oder vielleicht auch eine Szene warten muss, dass ich da sozusagen dranbleibe innerlich, dass ich die Energie mittrage, dass ich ein Gespür dafür entwickle, wie ist die Energie auf der Bühne, was kann ich dazu beitragen, wenn ich das Gefühl habe, sie ist zum Beispiel eher unten, also dass ich nochmal mit einem frischen Impuls reinkomme oder dass ich sage, wow, es ist so aufgeladen, ich möchte mitmachen. Also das ist der Reiz von größeren, also Stücken mit größerem Ensemble, wo man vielleicht jetzt nicht so protagonistisch spielt, aber eben eine große Verantwortung für den gesamten Abend auch trägt. Ja.
Wie machst du das, dass du beispielsweise die Antenne draußen behältst und den Draht zur Bühne und zum Bühnengeschehen aufrechterhältst, frage ich mich gerade, wenn du beispielsweise von der einen in die andere Rolle wechselst und das tust du auf der Seitenbühne und die Tür ist zu. Geht das irgendwie über die Mithöranlage oder wie funktioniert das?
Ja, also wenn man wirklich jetzt nur eine Szene hat und sagt, ich habe eine Minute Umzug und dann muss ich raus, dann hat man da natürlich wenig Chance. Aber tatsächlich über die Mithöranlage kriegt man schon auch viel mit. Man kriegt natürlich mit, vor allem ob das Publikum auch mitgeht. Hängt natürlich davon ab, wenn es jetzt eine Komödie ist, dann hörst du die Lacher oder so oder du spürst, wie die drauf sind. Aber ansonsten kann man ja auch ohne, also ich habe noch gelernt, man kann sich an die Seitenbühne stellen und mitatmen und mitzuschauen, ohne dass einen die Kollegen eigentlich sehen, wenn man das nicht macht. Man stellt sich eigentlich nicht so in die Gasse, dass wenn jemand in die Seite spielt, dich permanent auch sieht. Mhm. Ja.
Und dich quasi anspielt oder das Gefühl
genau.
hat, da stehst
also ich,
du. Aber
ich persönlich möchte das als Schauspielerin auch nicht unbedingt. Mhm. Trotzdem finde ich das natürlich auch wichtig und richtig, dass KollegInnen schon an der Seitenbühne zum Beispiel auf einen Auftritt warten und noch eine Szene abwarten und spüren, wie es läuft. Ja? Das ist Teil des Jobs. Ja.
Wenn du sagst, ich habe das noch gelernt, dann klingt es so raus, als wenn das etwas wäre, was vielleicht heute so nicht mehr vermittelt wird? Oder
ja, ich weiß es, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war, ich war ja eigentlich schon mit 22 fertig mit der Ausbildung am Mozarteum.
Du warst in Salzburg am
genau.
Mozarteum?
Mhm. Genau, und kam eigentlich, hatte das Glück, an ein sehr tolles Anfängerengagement zu bekommen, wie ich es empfunden habe, weil es war ein Neuanfang einer Mannschaft.
Am Landestheater in Linz,
genau.
Ne? Deine Heimatstadt übrigens.
Ja, genau. Das war auf der einen Seite speziell, aber ich hatte natürlich auch viele Freunde, Verwandte, meine Eltern, mein Bruder und so, die dann oft gekommen sind natürlich, also es war auch schön. Aber es war vor allem ein riesiges Ensemble. Wir waren über 35, also wir waren 35 Leute fest.
Wow, das gibt's ja heute nur noch ganz selten.
Genau.
Ne?
Und ich war die Jüngste und ich hatte, es gab zwei Schauspieldirektoren, eine Frau und einen Mann und einen auch wirklich tollen und sehr erfolgreichen Intendanten, der dann weitergegangen ist nach Hannover. Und ein sehr gutes Ensemble. Und ja, da habe ich zum Beispiel, da hat einmal ein älterer Kollege, glaube ich, eh bei der ersten Produktion zu mir gesagt, du, pass auf, man stellt sich nicht in die erste Gasse und schaut mir zu, das mag ich nicht.
Mhm.
Das macht man nicht.
Mhm.
Oder er hat zum Beispiel auch gesagt, das weiß ich noch, meine Garderobe war im dritten Stock, im zweiten Stock. Und ich bin mit dem Aufzug zum Auftritt gefahren. Und dann hat er mich richtig zusammengefaltet. Also wir mochten uns, muss ich sagen, ja. Er hat wirklich gesagt, das macht man nicht, weil wenn der Lift stecken bleibt, dann kommst du zu spät zum Auftritt. Also seitdem gehe ich alles. Ich würde nie in einen Aufzug steigen,
ja.
Wenn ich zum Auftritt gehe. Weil, ja, man weiß nicht, was passiert und dann stehen die Kolleginnen im Regen. Ja.
Ja. Und das hast du in deinem Anfängerengagement im Alter von 22 am Landestheater Linz kennengelernt, sozusagen als hehre Regel. Hast du denn den Eindruck, dass das heute so nicht mehr vermittelt wird? Du bist ja selbst auch Dozentin schon seit, ich glaube, 7 Jahren?
Ja, seit 2015, glaube ich, sogar schon.
8 Jahre dann jetzt sogar, 9 bald. Hier an der Hochschule für Musik und Darstellendes Spiel in Stuttgart.
Genau. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob das noch vermittelt wird. Also jetzt zum Beispiel im alten Schauspielhaus ist das ja sehr speziell, weil es ja nicht wirklich Seitenbühnen gibt.
Mhm.
Man hat also wenig Möglichkeit, nach hinten auszuweichen. Es reicht ja oft, dass man einen Meter nach hinten geht oder also einfach sich nicht in die erste Gasse stellt, sondern in die zweite oder dritte, wo der Kollege oder die Kollegin einen nicht direkt sieht. Und trotzdem kann man sehr teilhaben an der Szene und spüren und zuhören. Ja, weil es geht ja auch ums Zuhören. Also wo gehe ich rein oder mit welcher Energie gehe ich dann, bringe ich meinen Part dazu. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich manchmal zu KollegInnen und Kollegen gesagt habe, könntet ihr euch bitte nicht in die erste Gasse stellen, wenn ich da jetzt irgendwie einen Ehestreit spiele und dann sehe ich nämlich nicht nur den Kollegen, der meinen Mann spielt, sondern dahinter, weiß ich nicht, jetzt die andere Kollegin oder den Requisiteur oder egal. Also es jetzt geht gar nicht auf einen speziellen. Also das, es gibt vielleicht auch DarstellerInnen, denen das nicht so wichtig ist. Ich bin da. Ich habe gern die Illusion und den Schutz dieses Raumes dann auch, ja.
Naja, und das, was du auf der Bühne tust, was du an Intensität und Energie irgendwie sozusagen und auch an, finde ich, Tiefe der Figur dann mitbringst, rechtfertigt es ja auch, sich diesen Raum zu wünschen, um dann sich so entfalten zu können, dass das, was du da machst, wirklich mit der Kraft über die Rampe springt. Das ist ja auch besonders.
Ja, und das wird auch verstanden. Es kommt natürlich darauf an, also kann einfach sagen, du, ich sehe dich da auch immer. Könntest du da ein bisschen nach hinten gehen oder so? Das hat noch niemand gesagt, er versteht das nicht oder sie versteht das nicht. Aber wie gesagt, ich habe das von dem älteren Kollegen damals, der war wahrscheinlich 50 damals, der hat mir das beigebracht.
Am Landestheater Linz, in deiner Heimatstadt Linz. Genau. Ich stelle mir das ja aufregend vor, um das mal so zu formulieren, wenn man mit 18 wahrscheinlich von zu Hause weggeht und dann geht man nach Salzburg. Das ist jetzt auch nicht so eine Riesenentfernung, aber trotzdem, es ist eine andere Stadt.
Ja.
Von Linz nach Salzburg und muss sich mit 18 dann zurechtfinden in dieser Stadt und geht dort 4 Jahre auf die Universität und lernt Schauspiel und kommt dann fürs Erstengagement zurück und dann sitzen in den ersten Reihen die alten Bekannten. Ich weiß nicht, ob geliebten, aber zumindest sehr bekannten Gesichter. War das nicht schwierig oder war das schön oder beides?
Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe den wesentlichen Schritt, habe ich glaube ich, mit dem Übertritt vom ersten ins zweite Studienjahr gemacht, weil ich habe wirklich relativ starken Dialekt gesprochen. Und irgendwann hat mein Sprecherzieher gesagt, also du musst dich jetzt entscheiden. Und wenn ich zum Beispiel zu Freunden nach Linz wieder gekommen bin, dann haben die immer gesagt, was rätst du wie die Schreibmaschinen. So. Und mir war das unglaublich, also die haben dann, für die war sozusagen Hochdeutsch galt als arrogant. Also sie haben mich nicht mehr als authentisch wahrgenommen. Ja? Also haben ihnen gesagt, du sprichst so anders und für mich war das eigentlich dieser Punkt, wo ich dann gesagt habe, aber ich möchte diesen Beruf unbedingt machen und ich finde das wesentlich. Ja, man braucht eine neutrale Sprache, um verschiedenen Figuren Leben einzuhauchen. Es gibt natürlich auch Figuren, die Dialekt sprechen, das ist ja auch schön. Das hat ja auch seinen Reiz, aber das will ich nicht. Und da war eigentlich der Punkt, also da haben sich schon gewisse Freundschaften oder so gelöst. Und insofern habe ich da, glaube ich, so einen Abnabelungsprozess schon gemacht. Und dann konnte ich das sehr, sehr gut ausblenden, wer da drin sitzt. Wobei, meine Eltern hatten Premierenverbot, sehr lange.
Tatsächlich?
Ja, ja.
Die durften nie kommen.
Nein, die durften nicht zur Premiere kommen.
Ja, ja, also nicht zur Premiere, weil da die Aufregung am größten ist.
Ja, und weil ich, nein, ich wollte das nicht.
Haben die denn deinen Weg ans Theater unterstützt oder war das ohnehin ein Weg, den du eingeschlagen hast gegen den Impuls oder die Wünsche deiner Eltern?
Also, ich habe mit 18 Abitur gemacht, aber das ist ja in Österreich üblich, weil wir eigentlich nur diese 12 Jahre haben, Und dann bin ich erstmal nach Salzburg gegangen, um Germanistik und Kunstgeschichte zu studieren. Und ich hatte aber Ballettunterricht seit meinem 3. Lebensjahr und war auf einer Musikgymnasium und habe also sehr viel mich mit Tanz und Musik beschäftigt und war auch in einer Theatergruppe von meiner Pfarre damals, ja. Wo wir aber hauptsächlich Kinderstücke, also Märchen, ich war dann... Ich habe zum Beispiel die Katze bei Frau Holle gespielt oder die Taube beim Aschenputtel, also ganz keine Prinzessin. Ich durfte nie die Prinzessinnen spielen. Da gab es immer eine blonde
Mitschülerin, die es dann immer bekommen hat.
Die, blonde, blauäugige hat das immer gekriegt und ich habe das nicht gekriegt.
Und dann hast du gesagt, so, der werde ich zeigen und allen anderen auch und ich werde irgendwann wiederkommen und werde die blonde Prinzessin sein.
Ja, nicht einmal die blonde Prinzessin, aber
die Prinzessin. Aber die rothaarige oder die Prinzessin,
die egal. Prinzessin, ja, ja, genau. Ja, mit 13 habe ich da aufgehört, das war mir dann irgendwie, weiß nicht, kam in die Pubertät und mochte irgendwie nicht mehr. Und also meine Eltern haben meine, würde ich mal sagen, haben meine künstlerische Entwicklung sehr gefördert. Und ich hätte große Lust gehabt, nach Wien zu gehen, aber ich habe mich das damals nicht getraut. Mir kam das so groß vor und ich hatte wirklich Angst vor der Großstadt. Und ich bin dann nach Salzburg gegangen und habe da eigentlich schon zu Weihnachten bei einer Premiere an der damaligen, so einer Off-Bühne, Elisabeth-Bühne hieß die damals und dann Schauspielhaus Salzburg heißt das, aber es ist eben nicht das Landestheater, mal gefragt, ob ich hospitieren darf. Und habe dann diesen Job bekommen, weil also die Assistentin war relativ unfähig, die wurde irgendwie nach 2 Wochen von den Spielerinnen rausgeschmissen. Und ich bin nachgerückt und habe dann Regieassistenz gemacht und habe mich dabei vorbereitet für die Aufnahmeprüfung für beides, Regie und Schauspiel. Ich habe auch beides studiert. Und ich habe eigentlich gedacht, ja, ich kann das wahrscheinlich eh nicht, aber ich möchte mir nicht mit 30 vorwerfen, dass ich es nie versucht habe. Also ich mache eine Aufnahmeprüfung und zwar natürlich jetzt am Mozarteum, weil ich bin jetzt schon in Salzburg. Und das hat geklappt, ja. Also ich habe mich natürlich schon richtig reingeschmissen, aber ich glaube nicht, dass ich den Mut gehabt hätte, jetzt noch ans Reinhardt-Seminar zu gehen oder nach Deutschland schon gar nicht. Das war alles utopisch weit weg, ja.
Tatsächlich?
Ja, voll. Gar nicht. Ich war, hätte mich das nicht getraut oder mir nicht zugetraut damals, ja. Genau. Und es hat aber geklappt und wie gesagt, und ich glaube, diesen Abnabelungsprozess, den habe, also als der Sprecherzieher dann gesagt hat, also wenn du da jetzt nicht irgendwie anfängst, auch im Alltag
Hochdeutsch zu sprechen,
das zu üben, ja, es klang natürlich auch schrecklich, dann wird das nichts, ja. Du musst diesen Schritt jetzt gehen. Und der fängt halt im Kopf an. Also zu sagen, ich spreche auch, obwohl ich in meiner Heimat bin, in Salzburg, das ist nicht so weit weg vom Dialekt her, spreche ich dann, wenn ich mir eine Semmel kaufe, Hochdeutsch. Oder ich versuche es, ja.
Wie hat dich die Bäckerin angeguckt, als du versucht hast, mit ihr Hochdeutsch zu sprechen? Die kannte dich doch vielleicht noch als Lisa, die aus Linz kommt,
oder nicht? Nein, ich glaube ehrlich gesagt, nein. Also die Salzburger sind schon mit Tourismus sehr...
Das stimmt.
Schon damals, hat darauf nicht reagiert. Also, nein. Ja.
Du lebst jetzt schon seit vielen Jahren in Stuttgart. Was hat dich denn überhaupt dann doch ins ferne Deutschland verschlagen und dann nach Stuttgart?
Also ich war von 98 bis 2002 eben in Linz und dann bin ich nach Bielefeld gegangen für 3 Jahre und habe dann ein Engagement hier im Staatstheater gehabt von 2005 bis 2011, ja. Und bin auch wegen der Kinder oder damals meiner Tochter, die da im Gymnasium war, die ist jetzt natürlich schon, also die studiert, in Stuttgart irgendwie ein bisschen hängen geblieben. Oder sagen wir so, ich habe einfach gedacht, ich mache jetzt mal meine Freiberuflichkeit von hier aus. Ich hatte gute Kontakte, es hat sich ganz gut ergeben. Ich habe viel beim SWR gemacht. Und dann kam das Unterrichten dazu, das mir große Freude macht und ja.
Ja, macht dir das Unterrichten große Freude? Also das Arbeiten schon. Du unterrichtest ja Schauspiel, ne?
Genau.
Gibt es Szenenstudium?
Genau, also ja. Monos oder, also Monologe oder Duos mache ich eigentlich.
Also, Duos sind also Paarszenen.
Genau, ja. Oder mal ein Trio, das ist auch drinnen. Ich mache keinen Grundunterricht, da müsste ich mich einfach noch mehr reinhängen und ja, einfach auch didaktisch überlegen, wie man ein Studium aufbaut und so. Also das habe ich so noch nicht gemacht. Aber wenn sie dann im zweiten oder dritten Studienjahr sind, die Studierenden dann.
Was macht dir an dieser Arbeit mit jungen Menschen, die Schauspielerinnen und Schauspieler werden wollen, besonders Freude? Also was ist es? Was ist der Reiz dieser Arbeit? Jungen Menschen, die ja eigentlich noch nichts können und gerade anfangen, dann an die Texte heranzuführen?
Also ich finde schon, dass sie schon was können. Vor allem bringen sie, finde ich, viel Willen mit, Gestaltungswillen, viel Fantasie, der vielleicht gar nicht so in so einer Wirkungsmechanik des Theaters schon so erprobt ist, aber auch viel, ja, witzige Ideen, auf die ich jetzt sozusagen, also da merke ich einfach auch, dass ich einfach so viel älter bin und die haben einen ganz anderen Background und das ist sehr befruchtend. Und ich finde es schön, mit den jungen Menschen einfach zu arbeiten. Und wie gesagt, also sie können vielleicht jetzt technisch noch nicht so viel, wobei das auch, das ist sehr verschieden. Es gibt schon auch wirklich Studierende, die sehr weit sind, auch schon im zweiten Studienjahr und andere, die vielleicht, weiß ich nicht, noch eine zweite Muttersprache haben oder so, bringen halt andere Fähigkeiten mit, aber sprechen jetzt nicht vielleicht ganz lupenrein Deutsch, aber dafür sind dann eh die Techniklehrer verantwortlich. Aber ja, wie sie auf die Welt blicken, was sie als wichtig empfinden. Ich meine, wir haben ja jetzt doch ein bisschen was vor, uns zu meistern, so überhaupt gesellschaftlich. Und ja, die Energie, die sie haben, finde ich schon toll.
Ja, die Herausforderungen für unsere Gesellschaft und die Menschen im Allgemeinen und auch gerade die Jungen ist enorm, ne?
Absolut.
Also wenn man jetzt jung ist und nach vorne blickt, ist die Perspektive ja gemessen an der, die wir hatten, also so geht es mir zumindest immer, eher schwierig, ne? Also weil wir sind ja aufgewachsen mit einer Perspektive, wo man immer noch dachte, es wird alles immer noch schöner, größer, höher und weiter. Ne?
Ja.
Und jeder entfaltet sich und jeder ist seines Glückes Schmied. Und wenn man nur ordentlich, also zumindest war das, was mir meine Großeltern und Eltern vermittelt haben, ne? Häng dich rein und es wird was.
Genau, ja, das haben mir meine Eltern auch vermittelt, ja.
So. Und jetzt sind die Menschen ja aber mit so vielen, finde ich, den Horizont der Zukunft verdunkelnden Szenarien beschäftigt. Ja, die Frage, was du isst, war für uns nie eine Frage früher. Die Frage, was du fährst, war für uns Mopedfahrer gar keine Frage. Wir waren getankt und gefahren. Naja, aber so war es, ne? So. Also egal, was du ja heute tust, welches Verkehrsmittel du wählst, welches Lebensmittel du zu dir nimmst, wohin du deinen Urlaub buchst oder nicht buchst, wenn du durch den Wald gehst, denkst du eher irgendwie an das Artensterben als an die Naherholung sozusagen, weil alles vertrocknet ist. Also es ist so eine sehr dystopische Zeit, finde ich. Und da muss man sich versuchen zu imprägnieren und Wege zu finden, um trotzdem die Lebenslust aufrechtzuerhalten und Welt als gestaltbar weiterhin zu erfahren. Dafür ist ja Theater immer super, finde ich.
Ja, absolut. Also ich blicke natürlich nicht mit den Augen eines 20-Jährigen oder einer 20-Jährigen auf die Zukunft. Aber da ich Kinder habe, denke ich da schon viel drüber nach, ja. Und ich finde, es ist manchmal gar nicht so einfach, selber sozusagen optimistisch in die Zukunft zu sehen. Auch angesichts der Kriege, die wir da jetzt in Europa und auf der Welt haben. Trotzdem muss man ja irgendwie sein Leben meistern und mit Lebensmut weitergehen. Und das muss man ja den Kindern auch beibringen, glaube ich. Also ich versuche schon, im Hier und Jetzt irgendwie den Gestaltungsspielraum, den ich habe, zu nutzen. Ja, soweit mir das gelingt.
Ja, aber dafür ist ja Kunst im Allgemeinen und Theater, finde ich, auch großartig. Oder auch Musik. Ne? Also um Lebensfreude zu generieren, sei es für den Augenblick, aber auch in der Perspektive. Also geh mit einem guten Lied in den Tag und du gehst ganz anders in den Tag, als wenn du, weiß ich nicht, mit schlechten Nachrichten morgens aufstehst.
Absolut.
So, ja. Ne? Also wir müssen ja auch aufpassen, wie wir uns gewissermaßen gegen diesen medialen Overload irgendwie auch ein bisschen abschotten und trotzdem gucken, dass man informiert ist, aber auch auf der anderen Seite das, was man zu tun hat, auch gerne tut. Und ich glaube auch, dass wir Wege finden werden, um mit ganz vielen Problemen umzugehen. Aber sie sind natürlich trotzdem massiv im Moment.
Ja.
Aber dafür ist Theater, finde ich, und Kunst trotzdem immer noch eine der besten Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, sei es irgendwie als jemand, der da hingeht und einfach sagt, ich gucke mir heute Abend Lisa Wildmann in falsche Schlange an oder eben selber spielen. Oder musizieren oder machen oder tanzen oder was immer man tun kann. Ne? Aber das finde, da ist, weiß nicht, wie dir es geht, aber ich finde, da ist künstlerischer Ausdruck und Beschäftigung mit Kunst einfach eine ganz tolle Möglichkeit.
Ja, also für mich selber sozusagen, weil es mich natürlich auch, weil es ein Ventil ist, ja, klar. Und weil man in, ich weiß nicht, ob man die Welt verändern kann, also das früher hätte ich gesagt, natürlich. Man kann Bewusstsein schaffen, vielleicht auch manchmal Problembewusstsein, und man kann Freude weitergeben oder vielleicht auch mal Entspannung oder auch allein dieses Event, dass man sich mit Menschen zusammen in einem Raum trifft. Ich finde, das ja, hat ja sowas Anachronistisches, ja, aber sowas Urtümliches auch. Also man darf nicht vergessen, eigentlich Schauspieler zu sein oder Schauspielerin, das ist ein Urberuf. Ja. Also den gibt es so lange, solange es, weiß ich nicht, Ärzte gibt. Und
Soldaten wahrscheinlich.
Auch das.
Aber, und Jäger. Aber ja. Nein, ich finde es zeitlos.
Absolut, ja.
Ja, ich finde es total zeitlos, sich mit Menschen zu treffen, um Geschichten zu teilen und Dinge zusammen zu erleben. Weil ich glaube, das gemeinsame Erleben gehört zu den zentralen Bestandteilen dessen, was Gesellschaft und Kollektive zusammenhält, weil man eine gemeinsame Erzählung von etwas teilt. Vielleicht sie sich anders erzählt oder wieder erzählt, aber dieses gemeinsame Erzählen und Erzählungen erleben, halte ich für extrem wichtig. Deswegen glaube ich auch immer an die Kraft des Theaters. Ich glaube nie, dass Theater irgendwann nicht mehr existieren wird. Es wird immer Leute geben, die sich irgendwo auf eine Orangenkiste stellen und eine gute Geschichte erzählen. Und es wird immer Leute geben, die sagen, ich will um genau diesen Mann oder diese Frau oder diese Person da auf dieser Orangenkiste sehen.
Da gebe ich dir total recht.
Diese Geschichte erzählen.
Bin ich ganz super. Bei dir. Also das glaube ich auch.
Das wird es immer gehen, ja.
Ja, das denke ich auch.
Und solange es diese Kraft gibt und diese künstlerische Kraft gibt, glaube ich, bin ich auch fest davon überzeugt, dass wir auch immer wieder Wege finden werden, um weiterzumachen, unter welchen Bedingungen auch immer. Die Bedingungen verändern sich vielleicht und manchmal wird es schwieriger und jetzt sind wir gerade so ein bisschen in stürmischen Zeiten, aber es werden wieder auch andere Zeiten kommen. Also,
ja, das hoffe ich, ja.
Ja, mit Sicherheit. Also ich finde, man muss sich ja sozusagen nur den Weltenlauf angucken und die Geschichte der letzten 2.500 Jahre. Und ich glaube, dass die Perspektive, die die Menschen vor 500 Jahren oder vor 1000 oder auch vor 2500 Jahren gehabt haben, die dürften durchaus nicht positiver gewesen sein und trotzdem ist der Gang der Geschichte weitergegangen. Ja, und es hat, genau. Es hat unheimlich viele tolle Entwicklungen und Erfindungen und künstlerische Entwicklungen gegeben. Da dürfen wir, glaube ich, nicht in falschen Pessimismus verfallen.
Ja, ja.
Trotzdem, und das ist auch eine interessante Überleitung, finde ich, zu dem Stück, weil dieses Stück ist, wie die Stuttgarter Zeitung so schön schrieb, ich spreche jetzt von Falsche Schlange, mit dem du zum 8. Mal bei uns im alten Schauspielhaus auf der Bühne stehst.
10 schon 8 Mal?
Ja.
Krass, okay.
Ja.
Okay.
Das ist schon deine 8. Arbeit bei uns als Schauspielerin im alten Schauspielhaus. Bei der Gelegenheit fällt mir auf, du hast noch nie in der Komödie gespielt.
Stimmt. doch, ich bin eingesprungen. Bei 3 Männer im Schnee bin ich eingesprungen.
Du bist aber nur eingesprungen. Also nur, das war toll.
Stimmt. Nein, aber noch nicht geprobt und ja.
Aber die eigentliche Rolle steht da noch aus, ne?
Ja.
Spielst du gerne Komödie?
Ja, schon.
Ja?
Schon, ja. Also ich würde mich jetzt nicht als Ulknudel bezeichnen, das glaube ich bin ich nicht, aber ich... ich stehe auf diese Präzision von Timing und ich glaube, dass wenn eine Komödie gut gemacht ist, also es hat schon einen Grund, warum Pointen funktionieren. Es hat viel mit Timing und der Not der Figur zu tun. Also wie ernst man sozusagen eigentlich auch das nimmt, was das Problem ist.
Absolut.
Ich glaube, Woody Allen hat mal gesagt, Komödie ist Tragik plus Zeit.
Ja? Mhm.
Und das hat mir immer ganz gut gefallen. Also das sind ja, also er selber ist ja das beste Beispiel dafür,
absolut.
Dass es, er hat es nicht fein da, er leidet, aber man lacht über ihn, ja.
Naja, genau, aber darüber funktioniert ja die Komödie am besten.
Absolut.
Dass wir mit Menschen, die in Not sind, mitlachen.
Ja.
So, alles andere ist ja nur Quatsch und äußerlicher, weiß ich nicht, alberner, gemachter Unsinn sozusagen.
Ja.
Aber das ist meistens nicht lustig.
Ja.
Ne? Also, sing. So Grenzgänger sind für mich Jerry Lee Lewis. Jerry Lewis zum Beispiel, also so Leute, die über Slapstick funktionieren. Ich finde, das verbraucht sich irgendwann so als Mittel. Ne? Aber Humor, der in eine gute Geschichte eingepackt ist und wirklich aus der Not der Figur und der Situation kommt, der ist ja zeitlos gut.
Ja, stimmt.
So. Also deswegen kannst du natürlich mit deinem Sinn auch für tiefe und tragische und gebrochene Figuren, wenn du Lust hast.
Biete mir was an.
Ja, wir werden darüber sprechen. Wir werden darüber sprechen müssen. Aber das stimmt, aber du warst jetzt erstmal 8-mal auf der Bühne vom Alten Schauspielhaus zu sehen und im Moment heißt das Stück Falsche Schlange. Und ich sagte schon eingangs, die Stuttgarter Zeitung beschreibt das Stück als staunenswerten Mix aus Psychothriller und Gruselstück. Das fand ich eine schöne Beschreibung. Geschrieben hat das der Altmeister der britischen Dramatik, Alan Ayckbourn. Eine durchaus, finde ich, sehr raffinierte Konstruktion, die auch an so Stücke wie Gespenster von Henrik Ibsen zum Beispiel mich ganz stark erinnert. Was ging dir durch den Kopf, als du es zum ersten Mal gelesen hast?
Lustigerweise auch Ibsen.
Aha.
Und auch beim Erarbeiten dann Ibsen, weil Ibsen so ein... Also ich habe Hedda Gabler gespielt und weil es sich so gut spielen lässt. Weil man merkt, dass das Material ist so belastbar. Und was ich interessant fand, war, dass ich erstmal überhaupt, also ich war, wie soll man sagen, nicht konsterniert, aber irritiert beim ersten Lesen über diesen Mix zwischen, ist das jetzt Komödie? Mhm. Weil ich finde, die Dialoge funktionieren echt oft auch im Sinne von Oscar Wilde in dieser Clip-Clap-britischen Tradition der Konversation, der trockenen Pointen, die abgeschossen werden auf Kosten von Gegenüber und so. Also das fand ich so. Und dann aber auch diese Wendungen, die das Stück, also wir wollen ja nicht spoilern, oder? Nein, wir wollen nicht spoilern. die Wendungen, die das Stück nimmt und was die Figuren dann sozusagen plötzlich zugeben oder was ihnen an Geheimnis entrissen wird, ja, das finde ich schon sehr interessant, ja.
Ja, die Figuren sind sehr tief, ne? Und sie haben alle offenkundig ein Stück weit ein Geheimnis, was sich mit über das Stück hinweg so entblättert, enthüllt. Das erinnert einen eben so an Ibsen, dass so eine Familiengeschichte in all ihrer Vielgestaltigkeit und auch Abgründigkeit sozusagen entblättert vor den Augen des Publikums.
Was mir noch beim ersten Lesen, weil das die eigentliche Frage war, es ist mir so aufgefallen, also das Stück ist ja von 2002, dass eben zum Beispiel diese Figuren haben keine Handys, kein PC, kein Telefon und spielt auch keine Rolle. Und sie sind aber trotzdem in Notsituationen. Und sie sind irgendwie auf... Und da dachte ich, ja, das ist aber merkwürdig altmodisch und das würde man doch heute anders erzählen. Und jetzt beim Proben zum Beispiel habe ich gedacht, nein, gar nicht. Weil der Ort, an dem sie sich befinden, in diesem alten Haus, der determiniert irgendwie das Leben dort so sehr. Ja, also... Die eine hat einfach gar keine Internetverbindung, weil sie da mit dem Vater seit Ewigkeiten gelebt hat. Und die andere kommt irgendwie aus Tasmanien, also das ist die Insel unterhalb von Australien, nach England zurück und ist erstmal auch von jeglicher Kommunikation abgeschnitten. Wenn ich es jetzt banal sagen würde, die hat noch keinen Handyvertrag, aber sie braucht auch keinen, weil sie kennt niemanden. Ja? Also sie ist sowieso eigentlich... aus der Zeit gefallen oder so. Das fand ich sehr interessant, dass sich so banale Realismen, die man so als Erster oder die ich als Erster so vermisst habe, dass die dann überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben. Ja? Also wo ich gedacht habe, ja, braucht niemand. Ja? So.
Deine Figur heißt Annabel.
Genau.
Du bist die Annabel Chester, die aus Tasmanien zurückkommt nach England,
genau.
Weil der Vater gestorben ist und es um ein Erbe geht, das es anzutreten gilt. Der hat Geld gehabt. Das ganze Stück spielt auf einem Anwesen, was ein Stück verfallen ist, weil sich keiner mehr darum gekümmert hatte, weil es ist sozusagen analog zum Siechtum des Vaters. Ist auch dieses Anwesen verfallen, aber es war groß, es hat einen eigenen Tennisplatz. Also das ist also wirklich eine wohlhabende Familie gewesen, aber deine Figur ist weggegangen. und hat in, südlich von Australien dann auf Tasmanien gelebt. Und die Schwester hat aber den Vater gepflegt bis zu seinem Tod. Und die beiden treffen da nach vielen Jahrzehnten eigentlich der Trennung zum ersten Mal wieder aufeinander. Nicht? So viel darf man verraten. Und es gibt eine dritte Figur. Deine Schwester wird gespielt von Sabine Christiane Dotzer, du sagtest es, die auch ihr Debüt gegeben hat mit der Rolle bei uns. Und die Alice, eine dritte Figur, die so etwas Mysteriöses hat, war die Krankenpflegerin oder die Altenpflegerin von dem verstorbenen Vater, die hinzutritt. Und in diesem Dreieck entspinnt sich die Frage für den Zuschauer, wer ist die falsche Schlange? Und das ist sehr trickreich geschrieben, finde ich. Weil für mich, wenn ich davor sitze und euch zugucke, denkt man, sie ist die falsche Schlange. Also sie ist die Verräterin oder diejenige, der man nicht trauen darf. Ach nee, es ist doch die Alice. Nein, es ist doch Annabelle. Nein, es ist doch
Miriam. Ja, das war auch im Probenprozess und im Spielprozess auch der Punkt, dass man gesagt hat, also den hatte jeder von uns dreien natürlich an einem unterschiedlichen Punkt des Stücks zu beantworten in der Figur, aber dass man eben weder zu viel verrät, noch zum Beispiel, also in der Schauspieltechnik nennt man das Fallhöhe, würde ich mal sagen. Also wenn ich eine Figur zum Beispiel sehr herrisch ansetze und sie dann sehr fallen lasse, im Sinne von, es bricht ja alles weg, der totale Kontrollverlust, ja. Oder das Umgekehrte, dass man sagt, jemand ist erstmal nett und was verbirgt sich dahinter? Oder also das ist, damit spielt es natürlich, also mit der Differenz zwischen Sein und Schein, ja. Das
ja, ich finde das auf eine gewisse Art und Weise sehr modern, obwohl es ja jetzt über 20 Jahre alt ist, das Stück. Und man sich fragt, ja, es ist ein spannender Krimi, es ist ein Familienkrimi oder ein Krimi, der in der Familie angesiedelt ist, was diese emotionalen Beträge zwischen euch einfach auch sehr groß macht. Aber die meisten guten Krimis seit König Ödipus spielen sowieso in der Familie.
Stimmt.
Nicht? Also auch die Königsdramen von Shakespeare sind ja immer Familiendramen. Nur das ist halt eine bestimmte soziale Gruppe ist, die da man da zu fassen bekommt. Aber ich finde diese Frage nach Verrat und Unsicherheit und Ungewissheit, dass man nicht hinter die Fassaden blicken kann und dass diese Welt, in der die sich bewegen, so unsicher geworden ist, dass die überhaupt keinen Halt mehr haben, diese Figuren auf eine gewisse Art und Weise, das finde ich sehr zeitgemäß. Also das finde ich ist sehr dicht an dem dran, auch worüber wir vorhin sprachen, nicht, dass dieser Grund so brüchig ist, auf dem man da läuft und man nicht weiß, wer ist die Verräterin, wo sitzt der Verrat.
Ja, also ich weiß nicht, ob das schon zu viel gesprochen oder verraten ist, aber meine Figur, die aus einem guten Grund weggegangen ist, weil sie, ich sage jetzt mal relativ neutral, mit dem Vater große Probleme hatte, hat sie sehr das Weite gesucht. Also sie ist wirklich so ans andere Ende der Welt geflohen und 30 Jahre nicht zurückgekommen. Also da ist schon einiges vorgefallen. Und die kommt jetzt erstmal als die Alleinerbin. Also die bekommt das Haus und ich glaube, aus ihrer Perspektive gesehen, also jetzt war die kleine Schwester ja da, hat den Vater gepflegt und ging leer aus, ja. Aber aus meiner Perspektive gesehen, also aus der Perspektive von Annabelle, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass, oder habe ich gedacht, ja, die denkt, das steht ihr zu. Sie wurde schlecht behandelt. Sie hat eigentlich sich alles alleine aufbauen müssen. Sie hat keine Hilfe von der Familie gehabt, während die kleine Schwester irgendwie nicht über dieses Haus hinausgekommen ist, sozusagen. Die war da
die hat ihr
fett
Leben
im Nest, so. Und ja, also ich denke, die kommt da erstmal als vermeintliche Gewinnerin an.
Ja, aber das ist das Interessante, dass man denkt, wenn du die Bühne betrittst, also Lisa Wildmann als Annabelle Chester, da kommt eine Frau von Welt. Mhm. Und die kommt da angeflogen und trifft da ein und bringt auch von ihrem Äußeren und von ihrem Auftreten her so ein Hauch von Welt mit. Und es stellt sich aber zunehmend heraus, dass das eigentlich eine gebrochene Frau ist, die, die sehr angstgeplagt ist.
Ja.
Ja, also von großen Ängsten heimgesucht wird, was ich auch ein interessantes Motiv für unsere Gegenwart finde, weil ich unsere Gegenwart als extrem angstbesetzt empfinde. Und interessanterweise hast du, Lisa, aber auch schon 2022 bei uns Premiere gehabt mit einem Stück, das genauso heißt, nämlich Angst.
Das stimmt.
Und das hast du selber dramatisiert. Das ist nach einer Novelle von Stefan Zweig, ein sehr feiner Abend, den du ganz allein mit einem kleinen, erlesenen Publikum oben im Theater unterm Dach, also sprich unter der Kuppel des alten Schauspielhauses, regelmäßig spielst. Angst heißt es. Und ich habe mich dann gefragt, weil du auch in der Figur der Annabelle so aufgegangen bist, finde ich, und die so kongenial darstellst, ob Angst für dich ein wichtiges Motiv ist oder ob das etwas ist, was dich besonders interessiert.
Ui.
Weil die Figur in Angst ist ja tatsächlich auch getrieben von Angst. Ja? Es ist eine Ehebrecherin, die auffliegt und erpresst wird sozusagen von jemandem, der sagt, ich lass dich auffliegen, und dann bricht ja ein emotionaler Angststurm sozusagen über sie hinein.
Ja, also jetzt ist die Figur der Annabelle, also von Falsche Schlange, ist mir ja zugetragen worden. Die habe ich mir jetzt in dem Sinne nicht ausgesucht, aber ich habe sie natürlich gerne angenommen. Ich weiß nicht, ob mich Angst so als Phänomen grundsätzlich so interessiert. Aber was mich, was natürlich so ist, ist, dass auch Angst von Stefan Zweig ein Krimi ist. Mhm. Absolut. Du weißt nicht, du guckst nicht hinter die Fassade. Also es ist auch eine Erpressung, also findet auch eine Erpressung statt, und die macht Druck. Und die Aufrechterhaltung der bürgerlichen Fassade dieser Figur, also dass sie kein Vertrauen zu ihrem Ehemann hat, dass sie eben nicht, wie man das, weiß ich nicht, in einer aufgeklärteren Beziehung vielleicht machen würde, dass man irgendwann die Karten auf den Tisch legt und sagt, pass mal auf, so und so sieht's aus. Also weil sie ihn ja betrogen hat. Das tut sie nicht, das kann sie nicht. Ja, aus Angst vor dem Verlust von gesellschaftlichem Status auch sehr. Da hat sich natürlich viel verändert in den letzten 100 Jahren, aber das Interessante ist ja, dass Stefan Zweig und Freud so eine Verbindung hatten. Also es wurde ja 1910 geschrieben und Freud hat das gelesen, und es gibt wohl auch einen Briefwechsel dazu, wo er geschrieben hat, er findet sich da total drinnen. Ja, also oder seine Ansätze. Angst.
Oder Verrat. Oder Loyalität. Bist du ein loyaler Mensch? Ist so doof zu sagen, nee. Ich frage deswegen, weil ich finde, dass sowohl es in dem Stück Falsche Schlange auch um Verrat geht, innerhalb dieser Familie und zwischen den Geschwistern, wie auch immer. Und auch in Angst geht es auch darum, um ein Stück weit Verrat innerhalb einer emotionalen Beziehung.
Ja, doch, ich würde schon sagen, dass ich loyal bin. Was mir zum Beispiel bei Falsche Schlange extrem fremd war, ich hoffe, jetzt spoilere ich nicht, das müssen wir dann schneiden, aber es geht darum, dass Annabelle von ihrem Erbe was hergeben soll, um der Schwester zu helfen. Ich sage es jetzt mal so, relativ neutral.
Das ist ja auch der Beginn des Stücks.
Genau, da das ist man der. Noch nichts. Ja, genau, das ist der Beginn. Also es gibt eine Form von Erpressung und es werden irgendwie 100.000 Pfund gefordert, und Annabelle ist bereit, 5.000 Pfund herzugeben. Und da habe ich echt gedacht, das ist Wahnsinn. Also das ist mir total fremd. Also dass man da nicht bereit ist, mehr auf den Tisch zu legen als 5%, ja, das ist absurd.
Für die eigene Schwester.
Für die eigene Schwester.
Ja.
Und Aber das zeigt für mich, also da habe ich wirklich, dass eben diese Figur, der alles so weggebrochen ist, die hat ihre Firma verloren, die kommt aus einer brüchigen Beziehung, die hat die Heimat verloren, die ist weggegangen vor mehr als 30 Jahren, die hat die Familie verloren, würde ich schon sagen, und sie kommt zurück und sagt, jetzt gehört es mir und jetzt gebe ich es nicht her. Also die hat irgendwie, glaube ich, dieses, ich will das nicht hergeben, ich will mir das nicht wegnehmen lassen. Jetzt habe ich Kontrolle wieder über mein Leben. Und der massive Kontrollverlust, mit dem diese Figur zum Beispiel umgehen muss, das finde ich interessant. Und Angst hat natürlich was mit Kontrollverlust zu tun. Ja? Und da ist, finde ich, der...
Und mit Erpressung.
Ja, klar. Also wenn der Kontrollverlust kommt über etwas von außen, also es kommt von Druck von außen. Es ist jetzt nicht, dass sie eine Angststörung hat, die aus ihr kommt, aber selbst da, würde ich mal sagen, hat sich das ja aus einem Ereignis vielleicht entwickelt oder so. Aber ja.
Ein komplexes Geflecht. Das man nur noch bis zum 20. April bei uns im Alten Schauspielhaus sehen kann, deswegen muss man sich beeilen, wenn man dich, Bianca Spiegel und Sabine Christiane Dotzer, sehen will. Das Interessante ist, und du hast es vorhin beschrieben, dass Aigburn, also sprich dem Autor, gelungen ist, ganz viele verschiedene Elemente, Krimi tatsächlich, ein kleiner Hauch von Grusel,
ja,
dann eine psychologisch extrem aufgeladene Familiengeschichte so zusammenzubringen, dass das auch Ganze auch noch über Strecken immer wieder witzig ist. Ich finde es ganz toll und immer wieder atemberaubend, wie gestern auch, als ich kann das an euch immer sprechen und spielen hören und hörte das Publikum immer lachen.
Ja.
Obwohl es ein ernstes Stück ist, aber es wird wahnsinnig viel gelacht. Und das gehört auch zu diesem Stück. Und das finde ich aber auch das Tolle an Aigburn, dass der das kann. Also er kann ernste Dinge in eine sehr gute, dramatische, entschuldige den Ausdruck, Verpackung bringen, in Literatur bringen, die trotzdem extrem unterhaltsam ist.
Genau.
Und dem Publikum Spaß macht, obwohl man wirklich ein richtig tiefes Stück erlebt.
Ich finde das auch, also das ist wirklich eine große Kunst, wie der Pointen schreibt und die Figuren nicht verlässt. Also es ist nie oberflächlich, es hat immer die Beträge, aber es ist auch so, wie gnadenlos diese Schwestern miteinander umgehen, das ist halt auch einfach teilweise wirklich lustig, obwohl es so gemein ist.
Aber wir lachen gerne über Gemeinheiten,
ja,
oder?
Ja, also es ist...
Das ist schon so. Und es ist ein bisschen britisch, also auch ein bisschen schwarzhumorig. Das gehört eben auch dazu. Also das heißt also, alle Freundinnen und Freunde des Krimis, des schwarzen Humors, von komplexen Familiengeschichten und komplexen Charakteren dargestellt, von tollen Schauspielerinnen wie Lisa Wildmann und ihren Kolleginnen, haben jetzt bis zum 20. April noch Gelegenheit, Falsche Schlange im Alten Schauspielhaus zu erleben. Liebe Lisa, vielen herzlichen Dank für
Danke
den Besuch
dir.
Und das Gespräch. Hat große Freude gemacht.
Mir auch.
Ich wünsche dir heute Abend eine schöne Vorstellung.
Dankeschön.
Danke Ihnen und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Interesse an dieser 21. Folge von Warum das Theater? Und bei der nächsten Gelegenheit in der 22. Folge wird mein Gast der Schauspieler aus Stuttgart, Gideon Rapp, sein.